Wir hören jetzt den Predigtext aus Apostelgeschichte 12, aus der neuen Lebensbibel. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihn in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, »Schnell, steh auf!« Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, »Zieh dich an und schnüre deine Sandalen.« Das tat Petrus. »Und nun nimm deinen Mantel und folge mir«, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen eröffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. »Es ist wirklich wahr«, sagte er, »der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten.« Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen wieder zu den anderen zurücklief. »Petrus steht vor der Tür«, rief sie. »Du bist von Sinnen«, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zum Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte weiter geklopft. Als sie schließlich die Tür öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen, ruhig zu sein, und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. »Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist«, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort.
Eine ergreifende Geschichte. Was da geschah, in wenigen Minuten kann man ja fast sagen, in wenigen Stunden muss man aber dann doch sagen. Immer wieder müssen wir erstaunen, was Gott alles tun kann. Vor einigen Tagen hörten wir in der Presse von der Freilassung von Peter Steutner aus einem Istanbuler Gefängnis. Die türkische Staatsanwaltschaft hatte ihm Mitgliedschaft einer Terrororganisation vorgeworfen und verlangte bis zu 15 Jahre Haft. Nach über 100 Tagen Untersuchungshaft forderte dieselbe Staatsanwaltschaft aber am ersten Verhandlungstag bereits plötzlich die Freilassung des Angeklagten. Die Richter entließen Steutner tatsächlich aus der Untersuchungshaft. Letztens las ich in der Zeitung, dass eine Person mehrere Stunden im Fahrstuhl festsaß, bis Hilfe kam. Die Person hatte am frühen Abend, es war Feiertag, jemanden im sechsten Stock besuchen wollen. Ehe die Servicetechniker gerufen waren, musste die Person aushalten und warten. Was für eine Befreiung war es dann, als Hilfe kam, das kann man sich gut vorstellen. Gut, dass es nicht hier im Hause passiert ist. Zu unserem Text. Petrus kam ins Gefängnis. Er befand sich hinter verschiedenen Sicherheitstoren in Ketten. Tag und Nacht wurde der Apostel in verschiedenen Schichten von 16 Männern mit Waffen bewacht. Warum? War er eine mächtige Bedrohung? Nein, denn Petrus war ja ein demütiger Mann voll Heiligen Geistes. Und durch diesen demütigen Mann sah sich Herodes vor eine entscheidende Wahl gestellt. Entweder demütigte er sich unter die mächtige Hand Gottes, oder er bekämpfte die Nachfolge Jesu und brachte sie um. Herodes entschied sich für Letzteres, ahnte aber nicht, wie aussichtslos sein Kampf gegen Gott sein würde. Es ist völlig sinnlos, gegen Gott kämpfen zu wollen. Gott hatte bereits einen Platz für Petrus. Darüber würde sich Herodes noch wundern. Er hatte zwar Macht, alles zu tun, um eine Person, die nicht in sein Denkschema passte, zu entfernen. Wir sehen ja oder sahen ja, wie er mit Jakobus umgegangen war. Er hatte ihn ja töten lassen. Sein Plan mit Petrus war ja noch nicht fertig ausgeführt, aber Gott war schon oder noch auf dem Plan. Er wollte Petrus befreien, weil er ihn brauchte für die Aufgaben, die bevorstanden. Zuerst konnte es ja Petrus kaum selber glauben. Er ist frei, wirklich frei. Eben war er noch der bestverwahrte Häftling in Jerusalem. Eben hielten ihn noch schwere Ketten in einer dunklen Zelle. Spezielle Bewachung, ein eisernes Tor, ließen Fluchtgedanken wirklich gar nicht aufkommen. Am Ende schien das Martyrium nur noch eine Frage von Stunden, doch das Wunder geschah. Herodes hatte vor, ihn in den nächsten Tagen ja vor das Volk zu stellen und dann hinrichten zu lassen. Das Unwahrscheinliche, das, womit keiner rechnen konnte und durfte, wird Wirklichkeit. Der Engel des Herrn führte den Gefangenen heraus. Die mörderische Absicht des Herodes scheiterte an Gott. Denn Gott will, dass seine Boten am Leben bleiben und dass sie ins Leben zurückfinden. Und plötzlich steht Petrus auf der Straße, ohne Ketten, aber sehr verwundet. Aber auch sehr verwundert. Wie geschah das? Er dachte ja, es sei ein Traum. Nun, Gott hatte einen guten Plan mit ihm und deswegen musste das dann auch passieren. Er wird nun weiter predigen und in die Gemeinde gehen. Er wird Gemeinde bauen wollen. Er wird sich Gott zur Verfügung stellen. Er war befreit zur Nachfolge. Die gute Nachricht von Jesus Christus wird sich weiter ausbreiten, trotz Verfolgung und Bedrängnis über alle Hindernisse hinaus. Wir wissen, gerade in Krisenzeiten, wo die Gemeinde Gottes angegriffen wird, wächst sie, wächst unermesslich. Wir sehen, dass die Untergrundkirchen in Nordkorea und woanders auch wachsen, obwohl sie bekämpft werden. Menschen halten sich zu Jesus Christus. Dass das passiert, was Christen aus der ersten Generation durch die wunderbare Befreiung des Petrus erleben, das hat sie auch geprägt. Das ist es, was Christen auch heute angesichts böswilliger Behinderungen und aktueller Gefährdung trösten und ermutigen kann. Wir sehen das ja, dass Menschen hierher gekommen sind, die in ihrem Glauben verfolgt werden. Wir befinden uns freilich nicht in einer so prekären Lage. Wir leben in einem Lande, in dem es durchaus nicht gefährlich ist, Christ zu sein. Wir brauchen nicht damit zu rechnen, um unseren Glauben willen hinter Gitter zu kommen. Christliche Kirchen sind noch immer in der ehemaligen DDR wieder privilegierte Institutionen und werden staatlich auch noch gefördert. Wir dürfen mehr, als wir können. Ich hörte letzthin eine Aussage vom Pfarrer Schorlemmer, wie er Kirche in der DDR bezeichnete. Sagte er, im Jahre 1950 gab es 75% evangelische Christen in der DDR und 15% katholische. Nach Ende dieser ganzen Zeit hat die kommunistische Regierung etwas erreicht. Die evangelische Kirche hat noch 15% Mitglieder und die katholische Kirche noch 4%. So kann es auch passieren. Sollten wir die Geschichte von der Befreiung des Petrus beiseite legen, nach dem Motto, naja, das ist einmalig passiert? Sollten wir sie den afrikanischen und asiatischen Mitchristen überlassen, die in militant andersgläubiger Umgebung leben, glauben und hoffen müssen? Ich meine, das wäre voreilig. Obwohl ich unter anderen Bedingungen als Petrus und die Jerusalemer Urgemeinde lebe, obwohl ich als Christ nichts auszustehen habe, berührt mich die Geschichte von Petrus und dem Engel trotzdem. Mich berührt ihre Botschaft. Gott führt aus dem Gefängnis. Gott befreit. Es waren keine irdischen Mächte. Ich möchte mich hineinziehen lassen in die Dynamik des Ereignisses. Ich wünsche mir, dass möglichst viele mitgenommen werden von ihrer österlichen Bewegung, die Bewegung von Gebundenheit zur Freiheit, von der Starre zur Lebendigkeit, von der Isolation in die Gemeinschaft, von resignierter Ergebenheit in scheinbar unabänderliches Schicksal zu hoffnungsvoller, zukunftsfrohe Aktivität. Auch ohne Hafterfahrung im wörtlichen Sinne weiß ich sehr wohl, was ein Gefängnis ist und was es bedeutet, gefangen zu sein. Ich weiß es von Menschen, mit denen mich der Alltag zusammengeführt hat. Menschen, die also mal in solch einer Lage waren. Die Mauern sind nicht aus Stein und Ketten, und Türen sind nicht aus Eisen und nirgendwo stehen bewaffnete Posten. Trotzdem sind die Gefängnisse, die ich meine, genauso wirklich wie das, in dem Petrus lag. Ich erlebe Menschen, mit denen echte Gespräche kaum möglich sind. Nicht, weil sie alt, müde oder ernsthaft krank wären. Ihr Blick geht nur auf die eigene Person, die eigenen Bedürfnisse, Pläne und Beschwerden. Ja, sie verhindern falschen Austausch. Sie verhindern auch guten Austausch, wenn man nur auf sich schaut. Sie sind gefangen in sich selbst. Ich kenne Ängste, die mich so festnageln, dass ruhiges, vernünftiges Nachdenken und angemessenes Handeln nicht mehr möglich ist. Ängste, die Gedanken und Entschlüsse in eine falsche, verderbliche Richtung lenken. Ängste, die in die Enge führen, die lähmen und buchstäblich ums Leben bringen. Ich begegne krankmachende Abhängigkeit von Menschen, von Tabletten, von selbst, von lebensfremden Prinzipien. Ich erfahre, was es bedeutet, von künstlich geweckten, raffiniert gesteuerten Bedürfnissen getrieben zu werden. Ich werde damit konfrontiert, wie psychische Krankheit Menschen in ein dunkles Loch fallen lässt. Lebensnotwendige Kontakte werden unterbrochen. Wie das Gefängnis nun auch heißen mag, es engt ein, es beschränkt, es legt fest. Und allen Gefangenen geht es ähnlich. Ihr Leben wird behindert, kann sich nicht mehr recht entfalten, verkümmert, Gefangenschaft stiehlt Leben. Jedes Gefängnis ist schlimm. Hier darf nichts bagatellisiert werden, verharmlost oder kleingeredet werden. Hier hilft kein kerniger Spruch. Hier hilft auch keine freundliche Ermahnung. Der Gefangene kann sich nicht aus eigener Kraft befreien. Befreien heißt immer, dass ein anderer etwas tun muss. Er kann das, was ihn gefangen hält, nicht ohne weiteres hinter sich lassen. Was also ist zu tun? Wir können nichts, aber Gott kann. Gott hält alles in seiner Hand. Nur Gott kann befreien. Ich kann den Gefangenen besuchen und damit das tun, was Jesus selbst seinen Jüngern nahelegt. Matthäus 25. Ich kann mich aufgrund meiner in Ängsten und Abhängigkeiten, Zwängen oder sonst gefangenen Mitmenschen einstellen. Kann sie wahrnehmen, wie es um sie steht. Ich kann versuchen, bei ihm auszuhalten und mitzuleiden. Ich kann behutsam daran gehen, seine Hoffnung zu wecken oder zu stärken. Dabei werde ich die Versuchung widerstehen, den Mund zu voll zu nehmen und zu versprechen, was nicht in meiner Macht steht. Ehrlichkeit ist hier gefragt. Nach dem Motto, ich kann hier nicht helfen. Ich weiß aber, wer helfen könnte und helfen kann. Sicherlich ist diese Hilfe nicht so nach unseren Wünschen. Aber sie ist Hilfe, und wenn es nur die Hilfe ist, es zu durchstehen. Petrus, was er und unzählige andere erfahren haben, kann heute ebenso geschehen. Ebenso wirklich und ebenso konkret. Das und nur das ist der Grund jeder Hoffnung. Vielleicht setzt Gott mich oder einen anderen Christen als Boten ein, als Engel, der den Anstoß gibt zum Aufbruch in die Freiheit. Ich weiß nicht und muss es auch nicht wissen, ob es sich tatsächlich so verhält. Ich sollte nur bereit sein. Die Initiative liegt bei Gott allein. Und was, wenn ich selbst gefangen bin? Dann darf ich mir Folgendes vor Augen halten. Es gibt einen Weg in die Freiheit, Es gibt einen Helfer. Er ist stärker als das, was mich bindet. Stärker als meine Angst. Stärker als meine Zwänge. Stärker als meine Krankheit. Gott kann mir auch einen Engel schicken. Wie irdisch oder unirdisch der dienstbare Geist auch erscheint, auf sein Gewand kommt es nicht darauf an. Hilfe ist notwendig. Vielleicht sieht der Ausgang auch ganz anders aus, wie ich ihn mir vorstelle. Meine Fantasie, mein Blick sind begrenzt. Gottes Fantasie und Gottes Blick ist es nicht. Er weiß, viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Ich darf mir diese guten Worte immer wieder sagen, solange bis sie in mir wohltätig zu wirken beginnen. Martin Luther gebraucht in diesem Zusammenhang ein drastisches Bild. Er spricht vom Wiederkäuen des göttlichen Wortes. Es kann allerdings sein, dass ich gar nicht fähig bin, solche Gedanken zu bewegen. Dass nachhaltige innere Aktivität mehr Kraft kostet, als ich in meiner Lage sie aufbringen kann. Spätestens jetzt darf ich vertrauenswürdigen Menschen signalisieren, betet für mich. Fürbitte ist übrigens immer sinnvoll, auch gegen eigenen Zweifel. Für sie ist es nie zu spät, aber auch nie zu früh. Ich höre die Geschichte von der wunderbaren Befreiung des Apostels Petrus als Einladung zum Vertrauen und zur Hoffnung, als Einladung zu befreiender Erfahrungen mit dem Gott, das Leben, mit dem Gott, der uns das Leben gibt, das Leben in Fülle. Petrus ist frei. Was macht er? Er ist noch ganz benommen von der Freiheit. Ihm ist sicher bewusst, dass für ihn gebetet wurde. Es wurde ernstlich für Petrus gebetet. Ja, so soll es sein. Wenn ein Glied des Leibes in Bedrängnis ist, versammelt sich der ganze Leib zum anhaltenden Gebet. Christen antworten nicht mit Demonstrationen, Protesten und Gewalt, sondern indem sie auf die Knie gehen und im Verborgenen beten. Das Gebet der Gemeinde wurde erhört, aber nicht so, wie wir es uns vorgestellt hätten. Nein, es war ein ganz anderer Glaube und ein ganz anderes Vertrauen, das Petrus erlebte. Der Engel kam und schlug ihn. Wach auf! Steh auf! Umgürte dich! Zieh deine Schuhe an! Wirf deinen Mantel über, folge mir. Der Engel ging mit Petrus an den Wachen vorbei. Er führte ihn durch die Tore und Straßen hinunter. Nachdem das alles geschehen war, sagte Petrus: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes, und vor allem, was das jüdische Volk erhoffte. Wir dürfen aus dieser Geschichte lernen und gemeinsam und andauernd beten, so lange, bis Gott Ja oder Nein zu unserer Bitte sagt. Denn Gott reagiert, als ein Engel Petrus aus dem Gefängnis führte. Und er reagierte genauso, als Jakobus zur Hinrichtung geführt wurde. Auch das hat Gott zugelassen. Vers 12 lesen wir, und er besann sich und ging zum Hause der Maria, der Mutter des Johannes mit Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Vermutlich beteten sie, dass Petrus nicht das widerfahren sollte, was Jakobus erlebt hatte. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Und als die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre. Für uns war das ja auch, oder wäre das ja auch ein Ereignis, das kann ja wohl nicht sein. Sie kam zurück und berichtete es ihnen, du bist von Sinnen. Sie wollten, dass sie zurückging, damit sie weiter für Petrus beten konnten. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, das ist ein Engel. Die erste Reaktion war, du bist verrückt. Kann gar nicht sein. Anschließend folgte, okay, vielleicht hast du was gesehen, alles in Ordnung. Wir wollen deinen Glauben schon nicht in Frage stellen. Was du gesehen hast, war sein Engel vielleicht. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Auch die erste Gemeinde scheint nicht voller Glaubenshelden gewesen zu sein. Sie zweifelte. Was lernen wir daraus? Gott benutzt auch unser schwaches Gebet, um seinen Plan auszuführen. Er erhört unser Gebet. Er ist in der Lage, viel mehr zu tun, als wir bitten oder ahnen. Gott antwortet auf wunderbare Weise auf unser Gebet. Befreit zur Nachfolge. Gott befreit aus den Nöten, die uns behindern, sein Wort auszuleben. Er will, dass wir sein Wort weiter sagen können. Aber wir dürfen ihm ganz und voll vertrauen. Er hat uns von unserer Last der Sünde befreit. Nun dürfen wir ihm folgen. Fragen wir doch einmal, was mein Auftrag ist, dass ich für ihn tun kann. Er schenkt Gelingen. Amen.